Deutschlandfunk. Der Tag.
No.
Ukraine.
No, sir.
With $1 billion,
sir,
if you get rid of
that, you know what? You're
not
stop.
True.
You're, on tape
you're
doing it.
You're going to have
tape.
True.
Gentlemen.
Entschuldigung, wie bitte? Beim ersten TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden war es stellenweise echt nicht leicht, in dem Stimmenwirrwarr überhaupt etwas zu verstehen. Und auch die Ordnungsrufe des Moderators haben da nur bedingt geholfen. Eine ziemlich chaotische Debatte. Details dazu bespreche ich gleich mit unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler. Und mit unserem Brüssel-Korrespondenten Paul Vorreiter spreche ich ausnahmsweise mal nicht über die EU, sondern über die Regierungsbildung in Belgien. Denn, quick reminder, weil es echt schon lange her ist, vor knapp 16 Monaten wurde in Belgien gewählt. Nach langen und komplizierten Koalitionsverhandlungen hat es nun endlich geklappt, eine neue Regierungskoalition zu bilden. Wie die aussieht und was das Ganze mit dem Komponisten Vivaldi zu tun hat, klären wir gleich. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hi. US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden sind gestern Abend zur ersten von planmäßig insgesamt 3 TV-Debatten zusammengekommen. In Zeiten von Corona alles ein bisschen anders als sonst. Das Publikum wurde zum Beispiel angehalten, nicht zu jubeln oder zu buhen. Die beiden Kontrahenten haben sich auch nicht die Hände geschüttelt zu Beginn. Aber auch unabhängig von diesen Hygienemaßnahmen war das eine TV-Debatte, die man so noch nicht gesehen hat. Das bespreche ich jetzt im Einzelnen mit unserem Korrespondenten in Washington, Thilo Kössler. Thilo, ich habe mir die Debatte in Teilen angesehen und ich muss sagen, ich fand es an einigen Stellen echt schwierig, überhaupt akustisch zu folgen, weil einfach so viel durcheinander ja geschrien wurde.
Es war eine unerträgliche Veranstaltung und ich glaube, den Eindruck haben viele Amerikaner geteilt. Man konnte sich diese Diskussion im Grunde gar nicht ansehen, weil es keine Diskussion war. Donald Trump hat sich an keine Regel gehalten, an keine Vereinbarung, die schriftlich fixiert worden waren. Er ist permanent Joe Biden ins Wort gefallen, hat ihn unterbrochen. Biden hat immer wieder versucht, doch noch einen zivilisierten Dialog zu führen, hat Argumente zu jedem der 6 Themenfelder ins Feld geführt. Er hatte überhaupt keine Gelegenheit, Gedanken wirklich auszuformulieren. Das war ein einziges Gepolter, es war ein Konglomerat aus Lügen, aus Verschwörungstheorien, aus Attackieren und Denunzieren. Der Historiker John Meacham, ein ganz bekannter Präsidentschaftshistoriker, der hat gestern getwittert, das war der Tiefpunkt in der Geschichte der Präsidentschaften seit Andrew Johnsons rassistischen Papieren. Die Washington Post schreibt heute, das war ein trauriges Exempel für den Zustand der amerikanischen Demokratie. Im Grunde, Katharina, war das ein Blick in ein autokratisches Amerika. Da saß kein Demokrat, da saß ein Präsident, der zum Autokrat werden möchte. Das hat schlimmste Befürchtungen im Land geweckt. Das liberale Amerika ist entsetzt. Donald Trumps harter Anhängerkern, der ist natürlich begeistert.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich habe den Eindruck, also das ist ja schon das, was die Wählerinnen und Wähler, die eben Trump wählen, auch an ihm schätzen, dass er so laut ist, dass er sich vermeintlich nicht einschüchtern lässt und immer draufhaut irgendwie, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, nur Donald Trump ist in einer schlechten Position gewesen. Ich frage mich ernsthaft, weshalb er sich so verhalten hat. Die Umfragewerte sind schlecht. Er liegt 7, 8, 9 Punkte hinter Joe Biden. Joe Biden führt in manchen umkämpften Swing States mit über 50%. Eigentlich hätte Donald Trump neue Wählerschichten erschließen müssen. Er hätte zum Beispiel sich an die Wähler in den Vororten wenden müssen, die so umkämpft sind. Er hätte versuchen müssen, Frauen für sich zu gewinnen. Aber da saß so ein Bully, so einer, der sich so ausschließlich auf seine Klientel konzentriert hat, dass er bestimmt mit dieser Veranstaltung niemanden hinzugewonnen hat. Ich glaube, dass die Republikaner nach dieser Veranstaltung im höchsten Maß beunruhigt sind. Selbst Chris Christie, der ihn beraten hat, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, hat gesagt, das hätte so nicht passieren dürfen. Die Republikaner tauchen ab, sie sagen überhaupt nichts. Ich glaube, jetzt ist Krisenmanagement angesagt. Sie müssen befürchten, dass Donald Trump damit eher Stimmen verloren hat als gewonnen.
Du hast am Anfang gesagt, dass Joe Biden immer versucht hat, noch so gegenzuhalten, mehr nach den Regeln zu spielen. Ich hatte auch den Eindruck, er hat versucht, so ein bisschen Ruhe auszustrahlen, hat ja auch öfters mal dann gelächelt und so Sachen versucht wegzulächeln. Aber es gab schon auch Szenen, wo ich so dachte, hui, zum Beispiel hat er dann irgendwie zu Trump gesagt, will you shut up, man? Also so hältst jetzt auch mal die Klappe. Also Kontenance ist das ja schon auch nicht, oder?
Nein, er ist zweimal aus der Rolle gefallen. Das war die eine Szene, shut up, man, halt die Klappe. Das war das eine. Das zweite war, dass er gesagt hat, es ist unendlich schwierig, bei diesem Clown überhaupt zu Wort zu kommen. Das war eine Bemerkung, für die er sich sofort entschuldigt hat. Mhm. Aber es steht eben für diese wahnsinnig angespannte Atmosphäre. Donald Trump mit einem hochroten Kopf, aggressiv, auch persönlich verletzend. Und Joe Biden, der sich, das muss man ihm einfach anrechnen, denn sich nicht aus dem Konzept hat bringen lassen, bis auf diese beiden Ausrutscher, der versucht hat, Kontenance zu bewahren und immer wieder bei den Inhalten zu bleiben.
Dann kommen wir mal auf die Inhalte auch. Eines der beherrschenden Themen war ja die Corona-Pandemie. Das ist schon so der Bereich, in dem auch Joe Biden vor allem eigentlich punkten kann bzw. angreifen kann, weil einfach die USA unter Trump da gerade nicht besonders gut mit umgehen.
Ja, und da hat natürlich Joe Biden gepunktet. Er hat Donald Trump den Vorwurf gemacht, viel zu spät reagiert zu haben, mitverantwortlich zu sein für diese 200.000 Toten und die 7 Millionen Infizierten. Und dass er überhaupt nicht reagiert hat, dass er überhaupt bis heute keinen Plan hat, wie mit dieser Krise umzugehen ist. Tatsächlich ist sie ja völlig außer Kontrolle geraten. Es werden die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt. Es klappt es mit den Tests immer noch nicht richtig. Also da hat Biden wirklich punkten können. Und Trump hat bemerkenswert wenig dazu gesagt. Er hat einfach behauptet, unter Biden wäre Biden Präsident gewesen, dann wären noch viel mehr Menschen gestorben. Er hätte alles richtig gemacht. Und dann kam eben diese provozierende Geschichte, dass er gesagt hat, und ich mache meine Massenveranstaltung weiter. Joe Biden hat gesagt, das ist unverantwortlich. Und er hat gesagt, nein, die Leute wollen von mir hören, was ich zu sagen habe. Trump hat sich dann mokiert darüber, dass Joe Biden Masken trägt. Und er ist selbst seinem engsten Gesundheitsberater in den Rücken gefallen, Anthony Fauci. Er hat gesagt, die Masken, die bringen nichts. Fauci habe am Anfang gesagt, die Masken bringen nichts. Darauf hat sich Donald Trump berufen. Also im Grunde war das überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Man hat gesehen, Donald Trump bleibt bei seiner Position. Er ist dafür, alle Maßnahmen fallen zu lassen und das Land komplett zu öffnen. Da ist Joe Biden derjenige, der sagt, Moment, lasst uns auf die Wissenschaftler hören und ihrem Rat folgen.
Ja. Was mich gewundert hat, welches Thema fand ich relativ schnell abgehandelt war, obwohl es ja in den letzten Tagen so die Schlagzeilen beherrscht hat, war die Steuererklärung von Donald Trump. Da hatte die New York Times berichtet, er habe in den einzelnen Jahren nur $750 Einkommenssteuer gezahlt. Das wäre doch eigentlich gefundenes Fressen, jetzt für Joe Biden drauf einzusteigen. Wie hast du diesen Themenkomplex bewertet?
Ja, der ist ein bisschen kurz gekommen, aber ich glaube, es haben sich andere Themen in den Vordergrund geschoben, die ich möglicherweise ja auch wichtiger fand. Mhm. Ganz wichtig zum Beispiel das Thema, wie wird Donald Trump mit den Wahlergebnissen umgehen?
Ja.
Er ist bei seiner Verschwörungstheorie geblieben. Briefwahl führt zu Wahlfälschung im allergrößten Umfang. Obwohl alle Experten, ausnahmslos alle Experten sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Er hat sich nicht darauf verpflichtet, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Er hat überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass er alles andere als einen eigenen Sieg am Wahltag akzeptieren wird. Er hat lediglich gesagt, er will im Zweifel bis zum Supreme Court ziehen. Ja, mehr noch, er ist gebeten worden, an seine Anhänger zu appellieren, dass sie nicht gewalttätig werden. Und Donald Trump hat ganz anders reagiert, hat gesagt, nein, ich fordere meine Anhänger auf, sich in Gruppen vor die Wahllokale zu stellen und zu überwachen, die demokratischen Machenschaften in den Wahlstationen, diesen Betrug der Demokraten zu unterbinden. Das ist eine ganz klare Einschüchterungsstrategie, das ist ein Bedrohungsszenario.
Ja, das kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer ausführen. Also wie würde das dann im schlimmsten Fall aussehen? Ich frage mich immer, also es ist ja immer noch ein demokratischer Rechtsstaat, wo man sagen würde, das kann doch am Ende gar nicht so ablaufen, oder?
Ja, das mit dem demokratischen Rechtsstaat, Katharina, das ist eben das Bedrohliche. Zudem bekennt sich Donald Trump nicht. Ja. Ich habe hier keinen Demokraten gesehen, sondern ich habe jemand gesehen, der der Demokratie massiv gefährdet. Er hat nicht nur Joe Biden angegriffen, sondern er hat die Demokratie massiv angegriffen. Zum Beispiel mit dieser Einschüchterungsstrategie, an seine Anhänger zu appellieren, sich vor den Wahlstationen aufzustellen. Ein anderes Thema war, dass er sich nicht distanziert hat von den White Supremacists, von denjenigen, die glauben, dass die Weißen überlegen sind den Schwarzen. Mhm. Mehr noch, er hat sogar gesagt, Proud Boys, stand back, stand by. Proud Boys, Katharina, das sind, es ist eine höchst militante, rechtsextreme Miliz, die zum Beispiel in Portland durch die Straßen gefahren ist und Black Lives Matter Demonstranten provoziert hat. Stand back, stand by heißt, haltet euch zurück und stand by, haltet euch bereit. Das war ein verkappter Aufruf zur Gewalt. Und, damit ja, gibt
klingt so
Donald
bedrohlich
Trump,
auch wieder.
Damit gibt Donald Trump die grüne Karte, diesen Milizen, die es zu Hunderten hier in diesem Land gibt, und die sich von ihm ermuntert fühlen. An sie appelliert er ja. Und damit fallen im Grunde alle Schranken. Und es gibt immer mehr Menschen, die befürchten, dass es nach diesem Wahltag hier zu massiven Szenen der Gewalt kommt. So wie sich der Präsident gestern gebärdet hat, halte ich das für eine sehr plausible und fast schon höchstwahrscheinliche Szenerie.
Lass uns zum Ende noch mal kurz einordnen, die Bedeutung von diesen TV-Duellen, Debatten. Ich habe gelesen, dass eigentlich 90% der Wählerinnen und Wähler jetzt schon entschieden sind und habe mich gefragt, okay, ist das dann überhaupt noch so entscheidend, was da jetzt in diesen Debatten diskutiert wird, oder ist das dann eigentlich nur noch ein kleiner Teil, den man vielleicht gewinnt oder auch nicht, wie du gesagt hast? Also offenbar geht es nicht darum, neue Wählerinnen und Wähler zu überzeugen.
Also im Prinzip ist das richtig. Es passiert bei diesen Debatten nicht mehr viel. Die Menschen haben sich ein Bild gemacht und die Erfahrung lehrt und der Blick in die Geschichte zeigt, dass sich hier das Stimmungsbild durch die Debatten nicht entscheidend verändert. Diese Debatte war gleichwohl wichtig, weil die Corona-Krise sich natürlich auf den gesamten Wahlkampf ausgewirkt hat und hier gewissermaßen ein Forum geschaffen war, wo man erstmals wieder die Kandidaten sieht und zum ersten Mal miteinander sieht. Aber das, was dann da geboten wurde, das war abschreckend, das war furchterregend, das war eines Präsidenten nicht würdig. Und ich wage zu bezweifeln, dass es noch zu einer zweiten Debatte kommen wird. Das kann man keinem Publikum mehr antun. Da muss es entweder neue Regeln geben oder aber ich hätte großes Verständnis dafür, wenn Joe Biden sagen würde, das tun wir uns nicht mehr an. Das ist unzumutbar. Also ich glaube nicht, dass diese Kultur, die gestern da vorgetragen worden ist, dazu einlädt, so eine Veranstaltung zu wiederholen.
Rekord ist es nicht, es hat schon mal länger gedauert, aber immerhin, knapp 16 Monate sind vergangen und nun scheint in Belgien doch wahrhaftig eine neue Regierungskoalition zu stehen. Wer sich erinnert, wir alle haben im Mai 2019 das Europaparlament gewählt und die Belgierinnen und Belgier haben zusätzlich ihre neue Landesregierung gewählt. In Belgien sind aber Regierungsbildungen in der Regel ziemlich kompliziert und langwierig. Das liegt vor allem an dem komplexen Geflecht von verschiedenen Zuständigkeiten in Belgien. Es gibt die nationale Föderalregierung, die regionalen Regierungen und die kommunalen Regierungen. Hinzu kommt, dass vor allem zwischen der Region Flandern im Norden und der Wallonie im Süden ein historischer Konflikt schwelt. Mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorreiter, bin ich erstmal auf die aktuelle Situation eingegangen. Die jetzt geplante Regierungskoalition wird auch Vivaldi-Koalition genannt. Was hat's damit auf sich?
Ja, da ist man hier sehr kreativ in Belgien. Vivaldi-Koalition, das kommt daher, weil 4 Parteienfamilien an der Koalition beteiligt sind. Also das sind von beiden Landesteilen, also vom Wallonischen und vom Flämischen, jeweils die Sozialdemokraten, Liberalen und die Grünen und dazu noch die Christdemokraten aus dem Flämischen Teil. Und ja, das hat hier manche eben an die 4 Jahreszeiten von Vivaldi erinnert. Und so hat sich dann dieser dieser Name dann etabliert. Aber es gibt hier ohnehin ganz, ganz viele kreative Namen. Ich weiß nicht, ob dir auf Anhieb die schwedische Koalition etwas sagen würde.
Nee.
Das wäre zum Beispiel, wenn die Liberalen blau mit den flämischen Nationalisten, die gelb sind, zusammenkommen und das Kreuz in der schwedischen Flagge, das würde dann für die Christdemokraten stehen.
Ach,
also
okay.
Ja, also während in Deutschland so von Kenia-Koalitionen die Rede ist, ist man hier, glaube ich, in Belgien mit den Namen schon quasi eine Stufe weiter.
Okay, aber das, worauf man sich jetzt geeinigt hat, das wäre also so äquivalent in Deutschland ungefähr, wie wenn Union, SPD, FDP und Grüne zusammengehen würden, richtig?
Ja, jetzt überlege ich gerade, ob man die Christdemokraten im flämischen Teil, ob man die eher CSU oder CDU, naja, ich würde schon, also so wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen dazwischen.
Mhm.
Ja, das kann man ungefähr so sagen. In den Augen der Rechten oder Rechtsextremen, wir werden wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, die ja jetzt so ein bisschen leer ausgegangen sind aus dem flämischen Teil, ist das natürlich eine linke Regierung, die ja aus ihrer Sicht eben bekämpft werden müsse und eben keine Mitte-Links-Regierung, wie man jetzt vielleicht jetzt so auf den ersten Anblick sagen würde.
Aber okay, also eher links sagen die Rechten. Ich habe mich halt gefragt, wenn da so viele verschiedene Richtungen irgendwie zusammenkommen, es klingt so ein bisschen nach Potpourri. Was sind denn wirklich dann Schwerpunkte? Was ist zu erwarten von so einer Regierungskoalition?
Also das klar beherrschende Thema ist hier natürlich auch die Bewältigung der Corona-Krise. Es gab vorhin eine Pressekonferenz mit den beiden Vorregierungsbildnern, die das Ganze eingetütet haben. Paul Magnette von den Wallonischen Sozialisten und Alexander De Croo, der jetzt Finanzminister ist und eben jetzt neuer Premier werden soll.
Mhm.
Und da wurde gleich gesagt, es ging jetzt hier darum, verloren gegangenes Vertrauen wieder zu gewinnen. Und auch die ersten Zeilen des Koalitionsvertrags, da steht drin, wir werden das Jahr 2020 nie wieder vergessen. Also der Fokus ist schon ziemlich stark auf Corona. Aber es ist natürlich so, dass wenn 7 Parteien zusammenkommen oder wenigstens 4 Parteienfamilien, dass das doch thematisch so ein bisschen, mein Eindruck ist, doch so ein bisschen thematischen Brei geworden ist. Also es gibt so ein paar Dinge, die so relativ auseinander driften. Die Liberalen sind froh, dass sie Steuererhöhungen weitestgehend abwenden konnten. Die Sozialdemokraten, die haben eine Mindestrente herausgehandelt, 1.500 Euro, wo jetzt allerdings noch unklar ist, ob damit netto oder brutto gemeint ist. Ja, die Grünen, die wollten den Atomausstieg 2025 wasserdicht machen, haben es fast geschafft, wenn ich das im Vertrag richtig sehe. Also es ist schon so ein bisschen so, jeder versucht so ein bisschen seine eigene Klientel zu bedienen und hat natürlich die Hoffnung, dass das dann auch von den Wählerinnen und Wählern bei der nächsten Wahl auch gewürdigt wird, denn das ist, glaube ich, auch das, was hier so ein bisschen der Kitt dieser Koalition ist. Jeder hat Angst vor Neuwahlen jetzt und möchte auf jeden Fall erstmal gut performen.
Dann bleiben wir erstmal bei dem, wie es jetzt geplant ist. Du hast gerade gesagt, Alexander De Croo soll neuer Ministerpräsident werden. Der ist von den Liberalen, richtig? Was ist sonst noch, was muss man sonst noch über den wissen?
Ja, der ist 44 Jahre alt, ist Unternehmer, ist seit 2012 Vizepremier, also ist quasi auch schon im Kabinett von Charles Michel, der jetzt Ratspräsident ist, war auch schon Teil davon. Damals Entwicklungsminister, jetzt Finanzminister in diesem Interimsregierung, die wir jetzt von Ministerpräsidentin Sophie Vilmes haben. Und ja, ist eher so vom Typ her, ich habe mir vor ein paar Videos mit dem angesehen, da die jetzt so ein bisschen über ihn kursieren. Man sieht ihn auf dem Tomorrowland Festival, was hier ein ziemlich bekanntes Festival ist in Belgien. Man
so
sieht
ein
ihn,
Musikfestival ist das, oder?
Richtig, ja. Genau. Man sieht ihn halt irgendwie auf lauter Videos, wo er irgendwie joggt oder hier an so Radrennen teilgenommen hat. Also es ist so vom Typ her so dieser junge, zupackende. Ich überlege gerade, ob man ihn mit Christian Lindner ein bisschen vergleicht. Ich glaube nicht, das würde, ist vielleicht ein bisschen anderer Schlag.
Ja.
Aber es ist schon so ein bisschen dieser zupackende, liberale Typ. Halt.
Okay.
Ja.
Und du hast gerade schon gesagt, dass eben die rechteren Parteien sagen, dass es jetzt sei jetzt eine linke Regierung. Das ist ja auch ganz interessant, also wer quasi nicht dabei ist bei dieser Regierungskoalition, nämlich die flämischen Nationalisten von der NVA, obwohl sie bei der Wahl ja stärkste Kraft geworden sind und auch eben die rechtsextreme Vlaams Belang ist nicht dabei. War das schon von Anfang an klar, dass mit denen keiner koalieren will?
Nee, also Vlaams Belang auf jeden Fall, weil Vlaams Belang, also das sind halt tatsächlich Rechtsextreme, das ist schwierig gewesen. Allerdings gab es durchaus für NWA Also die stärkste Partei im flämischen Teil, gab es durchaus eben einen Moment, wo sie in die Nähe einer Regierung hätte kommen können. Denn der Parteichef Bart de Wever, der ist ja auch mal zu so einem Vorregierungsbildner ernannt worden und hätte da eine Koalition unter anderem halt mit den Sozialisten ausverhandeln sollen. Am Ende hat er halt gemeinsam auch mit den Sozialisten, die haben dann den Auftrag wieder abgegeben an den König, weil es nicht geklappt hat. Aber klar, die Musik, die die Rechten und Rechtsextremen im flämischen Teil jetzt anspielen, ist natürlich, dass mehr als die Hälfte der flämischen Wählerstimmen jetzt in dieser Regierung nicht repräsentiert würde und dass das halt eben Gepflogenheit sei, dass man halt eben, dass eben die Wahlsieger aus beiden Landesteilen eine Regierung bilden. Schwierig wird es halt allerdings dann, wenn die Landesteile halt eben auch so unterschiedlich wählen. Also der französischsprachige Süden wählt traditionell eher links, der flämische Norden eigentlich eher rechts, wobei man sagen muss, lange Zeit waren daher die Christdemokraten vorne. Die haben da federn lassen müssen und haben eben diesen Rang an die Rechtsextremen bzw. die Rechtskonservativen abgegeben, NWA und eben Vlaams Belang. Und das macht eben diese Koalition so schwierig. Und in Brüssel sind die Grünen der große Wahlsieger. Also das unter einen Hut zu bekommen, ist langfristig, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Ja, dann gehen wir da nochmal genauer drauf, diesen Regionenkonflikt eben zwischen Flandern und Wallonie. Der zieht sich eben ja seit langer, langer Zeit durch die Geschichte Belgiens. Und du sagst, die Landesteile haben eben sehr unterschiedlich gewählt. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat 7 Parteien, 4 Parteifamilien, die jetzt eine Koalition bilden, könnte das ja auch sowas Vereinendes haben. Aber so wie ich dich jetzt verstehe, ist so eine Regierungskoalition jetzt nicht unbedingt... deutet nicht darauf hin, dass das jetzt irgendwie was Kittendes hätte, oder?
Ja, nein, hat es nicht. Allerdings, ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob gerade nicht auch jetzt Corona auch ein bisschen hier vielleicht auch die Sichtweise auf die Föderalregierung auch bei den Belgierinnen und Belgiern verändert hat, weil es gab ja durchaus auch ein bisschen Unmut darüber, dass die jetzige Regierung von Sophie Wilmès, dass sie so eine bisschen unstringente Corona-Politik gefahren hat. Also jetzt,
das war ja sowas wie eine Art Übergangsnotfallregierung, richtig?
Genau, die wurden mit Sondervollmachten ausgestattet für ein paar Monate. Im September wurde nochmal verlängert, weil es einen Corona-Fall gab, übrigens bei den Koalitionsverhandlungen. Oh, okay. Aber insgesamt sollte diese Regierung von Sophie Wilmès, die hatte Sondervollmachten bekommen, die Unterstützung von 10 Parteien im Parlament und wurde quasi so durchgezogen durch die Monate, um halt eben die Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Aber es gab zum Beispiel letzte Woche irgendwie Proteste von Virologen, Biostatistikern, die sagen, die Regierung hätte sich die ganze Zeit hinter ihnen versteckt, kaum Interviews gegeben zu Corona, also sei wenig sichtbar und greifbar geworden und man hätte sich einen Corona-Koordinator auch in der Regierung vorstellen können oder den auch gefordert. Der soll im Übrigen jetzt auch, wenn ich das richtig sehe, ist der im Koalitionsvertrag verankert. Also es soll eine richtige Ansprechpartner, also eine Art Minister, wenn man so möchte, zu Corona geben. Und ich glaube, dass da durchaus auch die Belgierinnen und Belger da vielleicht auch ganz pragmatisch sagen, naja, wir brauchen halt eine Regierung. Es hat halt nicht hingehauen, diese Parität mit den Landesteilen zu machen, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Und es gibt ja durchaus auch so ein Bonbon. Es ist ja so, ich meine, Alexander der Croo, das ist ja kein Zufall, denke ich, dass der als flämischer Liberaler jetzt auch Premierminister werden soll. Das soll natürlich ein Zeichen in den flämischen Teil hinein sein. Und vorgesehen ist auch, dass 2 Minister ja so institutionelle Reformen anpacken sollen in der neuen Regierung. Also quasi, wo versucht wird, nochmal dieses Thema, wie wollen eigentlich die Landesteile miteinander funktionieren, weiter auseinandergehen oder doch in einigen Teilen besser zusammenarbeiten mit der nationalen Ebene. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Gesprächsangebot eben, um die beiden Landesteile zusammenzubringen.
Aber das heißt, wenn man das zum jetzigen Zeitpunkt schon einschätzen kann, wie würdest du das beurteilen? Die letzte Regierung war ja Ende 2018 an diesem Streit um den Migrationspakt zerbrochen. Wie würdest du die jetzige geplante Regierungskoalition einschätzen? Ist die stabil? Kann die standhalten?
Also ich glaube, das kann man wirklich in Belgien echt nie sagen und schon gar nicht gerade jetzt auch in dieser doch sehr angespannten Situation. Mir ist immer noch so ein bisschen schleierhaft, wie eigentlich diese ganzen geplanten Ausgaben funktionieren sollen. Es ist ja doch einiges vorgesehen, also auch der Gesundheitssektor soll ausgebaut werden. Die Mindestrente habe ich vorhin erwähnt. Jetzt ist ja ohnehin Belgien das 5. am meisten verschuldetste Land in der EU, quasi direkt hinter den Südländern. Und wenn es keine Steuererhöhungen gibt, dann geht das Ganze halt irgendwo auf Pump. Also ich glaube, das Programm, mit dem sie antreten, hat zumindest genügend Angriffsfläche, um diese Regierung anzugreifen. Aber ob sie wirklich lange durchhält, ich meine, es sind halt 7 Parteien und keiner will, glaube ich, jetzt sofort, dass die Belgierinnen und Belgier nochmal an die Wahlurne müssen, weil man da, glaube ich, auch selber vor dem Ergebnis Angst hat. Also es wird quasi eher, ich denke, es wird wie so eine Zweckehe sein, die halt einfach auf Gedeih und Verderb wird durchhalten müssen.
Und erklär noch mal kurz, das ist schon alles in trockenen Tüchern jetzt mit der Regierungskoalition oder welche nächsten Schritte folgen noch? Man hat sich geeinigt und jetzt, wie geht's weiter?
Ja genau, man hat jetzt den Koalitionsvertrag und jetzt heute Abend wird es digitale Parteitage geben, wo die Parteien quasi das absegnen, das Ergebnis. Und morgen soll dann um 10 Uhr im Parlament die Regierungserklärung da sein und halt eben auch die Vereidigung des Kabinetts. Letzter Stand ist eigentlich auch der, dass die Kabinettsmitglieder, glaube ich, nicht alle, dass man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade 15 Uhr, noch nicht alle komplett drauf, quasi, also das Kabinett steht noch nicht komplett. Ja, aber das ist jetzt halt eben, das sind jetzt so die letzten formalen Schritte, die halt eben bis morgen Vormittag, bis zur Vereidigung jetzt noch passieren müssen.
Paul, dann danke erstmal, dass du uns die Hintergründe schon erklärt hast.
Danke auch.
Das war die heutige Ausgabe von Der Tag im Deutschlandfunk am 30. September 2020. Feedback erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Zuhören und bis bald.